Die Welt mit den Ohren entdecken.
Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es in die Leoganger Steinberge in den Alpen von Tirol und Salzburger Land. Wir treffen einen, der von einem ganz einfachen Bauernsohn zu einem der erfolgreichsten Hoteliers Österreichs wurde. Vom Asitz aus blicken wir auf die markanten, schroffen Felsen der Steinberge. In einem Almdorf erleben wir die Zeit vor weit mehr als 100 Jahren. Dazwischen liegt auch ganz viel Luxus für uns. Wie aus einem kleinen, armen Bauerndorf eine der beliebtesten Urlaubsregionen wurde, erzählen wir unter anderem mit diesen Gästen.
Ein herzliches Grüß Gott in Leogang. Ich freue mich, dass ich euch ein paar Geschichten aus Leogang erzählen kann. Ich bin Sepp Altenberger.
Hallo. Mein Name ist Ilona Fussi und ich leite die Reservierungsabteilung in Kallerhof.
Liebe Gäste, ich bin Oswald Brenner, Saunameister in Kallerhof.
Der Saunameister, genannt Ossi, der erzählt uns von seinem schweißtreibenden Job und macht uns heiß auf das gesunde Schwitzen. Ganz viel Spaß.
Die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Markante, schroffe Felsen sind heute unsere Kulisse, die Leoganger Steinberge. Wir sind umgeben vom Steinernen Meer bei Saalfelden und den Kitzbüheler Alpen bei St. Johann in Tirol. Das Karstgebirge der Leoganger Steinberge schauen wir uns vor allem von der Salzburger Seite an, am Ende auch ein wenig von der Tiroler Seite. Und wir schauen uns diese Region zunächst vom Berg der Sinne aus an, und zwar vom Asitz. Hier treffen wir in der alten Schmiede Sepp Altenberger aus einer großen Familie dieser Region. Und diese Geschichte beginnt wiederum im Zweiten Weltkrieg in der damaligen Sowjetunion.
Ich bin der Sepp Altenberger, der älteste Sohn von der Familie Altenberger mit Sepp und Gabriele Altenberger. Das sind unsere Eltern, die praktisch das Hotel Kallerhof, die Skischule aufgebaut haben. Oder das war eigentlich der Beginn unserer Familiengeschichte.
Der Beginn der Familiengeschichte und gleichzeitig seid ihr auch ein Teil der Tourismusgeschichte hier in Leogang-Saalfelden.
Ja, absolut. Der Vater kam im Zweiten Weltkrieg unbeschadet zurück. Er war im Russlandfeldzug, war Richtung Stalingrad und durch den Skisport. Der hat ihm wahrscheinlich sein Leben gerettet, denn er wurde dann eingeteilt als Melder mit den Langlaufskien zwischen Finnland und Norwegen. Und dadurch kam er unbeschadet eben dann zurück.
Das heißt, er konnte fliehen?
Nicht, aber in Stalingrad, fast alle deutschen Landschaft blieben ja da dort liegen. Und dadurch, dass er praktisch Melder war, war zwischen Finnland und Norwegen. Und da waren die Kriegshandlungen natürlich ganz anders, speziell im Winter. Da waren ja kaum Schlachten zu führen. Und da gab es sogar Wettbewerbe mit den Finnen, Norwegern und so weiter, mit den Langlaufskien.
Das innerhalb so eines schrecklichen Krieges ein gewisser Alltag stattfindet.
Ja, da war wirklich ein Alltag, obwohl mein Vater gesagt hat, wie er das erste Mal seit Jahren wieder so eine Lappenfamilie gesehen hat mit den bunten Kleidern. Das war für ihn so eine Sensation, einfach ein normaler Bürger zu sehen. Und das hat ihnen wirklich Freude gemacht, dass praktisch dieser Kriegsalltag ein bisschen durchbrochen wurde, dass es doch was anderes gibt, wie zu kämpfen oder mit den grauen Uniformen da herumzulaufen.
Und als der Krieg zu Ende war, konnte er direkt zurück nach Österreich oder war er kurz in Gefangenschaft gewesen?
Er war kurz in Gefangenschaft, aber er hat noch erzählt, die Norweger haben die deutschen Landser noch gebeten, sie sollten ihnen helfen gegenüber von den Russen, weil die sind ja dann auch eingefallen im norwegischen Bereich und haben dann praktisch in der Bevölkerung doch den einen oder anderen Übergriff gemacht. Und so waren sie eigentlich recht gut angesehen, kann man gar nicht glauben eigentlich. Aber so scheinbar war es, ob das stimmt oder nicht, das kann ich jetzt auch nicht sagen.
Und dann kam er zurück hier in die Heimat, nach Leogang.
Genau.
Hier war ja nicht viel zerstört gewesen, zum Glück.
Ja, Leogang, muss man wissen, war ja bis zu den 60er Jahren die ärmste Gemeinde von Pinzgau. Pinzgau ist größer wie Vorarlberg, also wirklich eine ärmliche Gemeinde mit 120 Bauern. Und ansonsten gab es eigentlich nichts. Es gab einen Bauern, der hatte die Maria-Theresien-Konzession, das heißt, alle Gewerbe, die es damals gab, vom Bäcker, Müller bis zum Schmied und so weiter und Sägewerkbesitzer und andere durften praktisch diese Aufgaben nicht ausüben. Das war damals so. Es war auch in der Gastronomie so, es gab die Bedarfsfrage, das heißt, es wurden alle Wirten gefragt, ob sie noch eine Konkurrenz haben wollen und wenn sie Nein gesagt haben, dann durfte kein neues Gasthaus mehr gebaut werden.
Also kam er im Prinzip in eine recht arme Gegend.
Ja.
Und da war ja auch nicht die erste Idee gleich, wir gehen in Tourismus. Er hat ja erstmal sicher das bäuerliche Anwesen geführt.
Genau, aber wir hatten einen Trumpf in Leogang, und zwar das Bad Leogang. Und das hat der Baron Seffertitz, ein Adeliger. Und nach dem Krieg waren doch relativ viele Adelige hier, die vom Osten fliehen mussten und praktisch dann hier interniert waren in Leogang. Es war die Prinzessin von Siam, der Eugen Rodauer Dichter, dann der Heusser Bundespräsident. Also es war schon eine Elite da, aber nur in diesem kleinen Bereich von Bad Leogang mit dem Schratteneck, da war dann der erste Lift. Es war ein Motor mit einer Winde und ein Hanfseil und da waren so Kloben dran, also Hölzer, die haben sich verspießt, wenn man sie eingehängt hat. Dann ist man hochgezogen worden und oben hat man die dann in einen Korb geworfen und der Letzte musste den Korb mit den Bügeln dann praktisch wieder ins Tal bringen. Sonst musste man halt wieder irgendwie mit dem Seil sich raufhandeln oder zu Fuß raufgeben, um den Korb zu holen. Das war halt der Beginn des Skisports in Leogang.
Also eine gewisse Winterfrische auf eine alte Art.
Ja, genau. Der Vater hat nach dem Krieg dann gleich begonnen, seine Skilehrerausbildung zu machen. In Oberdauern begann das. Da gab es nur 3 Interessenten. Dadurch, dass er Altenberger heißt, hatte er die Skilehrer Nummer 1 im Salzburger Land. Und da war er natürlich bis seinem Ableben sehr stolz, dass er mit der Nummer 1 da sein ganzes Leben da herumfuhr.
Skipionier, Tourismuspionier. Ja, die Familie Altenberger hat einige Einträge im Buch der Geschichte sicher. Und Sepp hat noch einiges zu erzählen. Aus den Leoganger Steinbergen meldet sich die Radioreise mit Alexander Tauscher, derzeit auf dem Berg der Sinne, auf dem Asitz, hoch über Leogang. Die Steinberge zwischen dem Loferer Tal, Saalfelden und Leogang bilden zusammen mit den vorgesetzten Loferer Steinbergen 2 große Bergketten. Von den Kitzbüheler Alpen und vom Steinernen Meer aus sind sie durch eingeschnittene Täler getrennt. Zahlreiche Höhen durchziehen die Leoganger Steinberge. Das Birnhorn ist mit 2634 Metern der höchste Berg dieser Region. Mit Sepp Altenberger saß ich in der alten Schmiede auf dem Asitz. An der Decke da hängen weit mehr als 100 historische Ski und auch das hat seinen guten Grund.
Alles fährt Ski, alles fährt Ski, Papa und Mama und Sohn. Alles fährt Ski, alles fährt Ski, denn das ist unsere Passion.
Da gab es den Landesskilehrer und dann den staatlichen Skilehrer, den musste man in St. Christoph oben machen. Das hat er dann gemacht und so hat er dann den staatlichen Skilehrer beim Kruckenhauser. Professor Kruckenhauser hat ja praktisch das Wedeln erfunden. Es gab ja die Einstocktechnik und dann kam es ja darauf an, welche Skitechnik europaweit angewendet wurde und wie die österreichischen Skilehrer dann da runtergewedelt sind da in St. Christoph. Dann haben die anderen geglaubt, das sind Außerirdische, weil das einfach so eine massive Änderung war der Skifahrtechnik. Und seitdem ist eigentlich die österreichische Skitechnik praktisch die angewendet wird in ganz Europa oder weltweit wahrscheinlich.
Das war die Sache am Arlberg.
Am Arlberg, ja. Ich habe ja hier viele Fotos vom Arlberg. Die habe ich auch Kruckenhauser Stube genannt, weil ich auch ihn ehren wollte für diese Leistung. Und wo wir jetzt genau sitzen, das nennt sich Starsky Stube. Das war ein Steirer, der Starsky und aus Finnland oder Norwegen war der Erste, der die Ski praktisch nach Österreich gebracht hat.
Und deswegen ist dieser Teil ja wirklich der museale Teil dieser alten Schmiede. Klar. Oben haben wir auch viel Interieur aus verschiedenen Regionen, auch vom Weißen Rössel. Ja. Aber hier haben wir vor allem eine kleine Skigeschichte, vergleichbar mit dem Museum in St. Anton, wo es ja auch darum geht.
Ich glaube, da mit den Skiern, wenn man da schaut, ich habe 150, wenn nicht mehr, historische Ski. Ich weiß gar nicht, ob die so viele haben, weiß ich nicht, aber das ist auch ein Glücksfall gewesen, dass ich so viele alte Skis bekommen habe, also jede Epoche. Und das ist ja schön eigentlich, das macht ja Spaß. Unser Beruf soll ja nicht nur anstrengend sein und dass man versucht, den anderen das Geld wegzunehmen, sondern es muss ja auch Spaß machen.
Auf jeden Fall.
Das ganze Leben. Das ist ja schön, wenn man aus seinem Hobby auch einen Beruf macht. Ich hoffe, das ist bei Ihnen auch so.
Ja, ja, bei mir ist auch Radio die Passion. Ja. Deswegen auch Radioreise, Reisen und Radio. Und ihr habt dann ja auch aus diesem alten Bauernhof zunächst eine Pension gebaut.
Ja.
In den späten 50ern.
Denn der Baron ist dann verstorben. Und dann hat er mein Vater in die Chronik geschrieben, vom Nobelskilehrer zum Bettler, denn es gab ja dann wieder nichts in Leogang. Ja. Und dann hat er begonnen, in 3 Jahren eine Pension zu bauen. Hat ein bisschen Holzwald hatten wir, dann wurde ein bisschen Zement gekauft und ein bisschen Schlacke da von Linz. Und so hat man dann die Dachziegel und die Ziegel produziert. Das Pferd Ilka hat die Ziegel dann zum Hof gebracht im Winter, weil da ging es leichter mit dem Schlitten. Das waren die Zeiten. Mein Vater hat dann nach der Fertigstellung der Pension eine tüchtige Kraft gesucht. ist dann zu einer jungen Dame gekommen, die aus unserer Region ist, auch aus Griesen, das ist ja direkt auch in Leogang. Sie stammt auch aus einer doch bescheidenen Familie, denn ihr Vater war 7 Jahre in Sibirien in Gefangenschaft im Ersten Weltkrieg. Und mit 12 Jahren ist ihre Mutter verstorben. Und dann musste sie praktisch den Haushalt schon schupfen und so weiter. Also sie ist das Arbeiten gewohnt.
Das war die Gabriele, ja?
Die Gabriele, ja, meine Mutter, ja. Und hat dann praktisch dann begonnen, eigentlich mit dem Vater die Pension. Dann fanden ja auch diese berühmten Kerzelabende statt. Da wurde halt der Kuhstall wurde ausgebaut. Da hat dann die Band gespielt, kann man sagen, auf dem Trog, wo die Kühe früher gesoffen haben. Also wurde das natürlich ausgebaut. Und dann der Schweinestall und so muss man sich das vorstellen. Damals musste man nur noch 10 Schillinge bezahlen, dass man einen Fernseher bekam und solche Geschichten. Ich meine, das können sich ja die Jungen gar nicht mehr vorstellen.
Die wissen gar nicht, was ein Fernseher ist teilweise.
Ja.
Das heißt, ihr wart wirklich das erste Wellnesshaus.
Die erste richtige Pension. Man muss sich vorstellen, der Kirchenwirt hat zwar 600 Jahre Geschichte, nur diese Gasthäuser waren ja nicht beheizbar im Winter. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Das sind ja Steinhäuser. Also im Winter hatten die ja gar kein Geschäft zum Teil. Und natürlich haben die gesagt, wir brauchen im Winter kein zusätzliches Gasthaus, wenn wir sogar leer sind. Ja. Die konnten sich das ja gar nicht vorstellen.
Winterschlaf. Endlich Winterschlaf.
Endlich Winterschlaf. Peter Hirsch, der war so müde, er hätte wohl eine Auszeit hier im Krallerhof in Leogang gebrauchen können. Aber bis zu diesem Wellness-Tempel ist es noch eine lange Zeitgeschichte, die uns Sepp Altenberger zu erzählen hat. Dort, wo das Salzburger Land an Tirol grenzt, haben wir heute unsere Zelte aufgeschlagen. Alexander Tauscher mit der Radioreise aus Leogang. Im Sommer bringt die Steinbergbahn die Gäste täglich auf den 1760 Meter hohen Hausberg, den Asitz. Outdoor-Fans haben am Berg alle Möglichkeiten. Ob zu Fuß, mit dem Bike, auf ausgewiesenen Trail-Running- und Wanderstrecken oder auch in einem der größten Bikepark Europas. Denn der Bikepark Leogang, der gehört mit seinem kompletten Bikesportangebot zu den renommiertesten seiner Art. Das Ganze wird hier garniert mit bester Hüttenkulinarik. Und genau deswegen sind wir ja hier oben auf dem Berg, weil auch der Gaumen einen Sinn weckt, nämlich den Geschmackssinn. Auch diese Geschichte begann mit Es war einmal. Sepp Altenberger, der spricht im Radioreise-Interview über den Beginn des Wintertourismus und was heute jeder Wintersportort unbedingt braucht. Das besingt jetzt Fred Rau.
So eine Skikanone braucht Pulver, braucht Pulver, braucht Pulver Schnee. So eine Skikanone braucht Pulver, braucht Pulver, Pulver Schnee.
Man wollte natürlich den Wintertourismus ausbauen. Wenn jemand ein Haus gebaut hat, der hatte 4, 5 Kinder oder mehr sogar und hat natürlich das Haus ganz anders gebaut wie heutzutage. Man hatte mehr Kinderzimmer und so weiter. Und die wurden halt dann im Sommer vermietet. Die Kinder waren halt dann im Keller oder bei den Bauern oder am Dachboden oder irgendwo hat für die Kinder schon einen Platz gefunden. Und zum Teil sind sogar die Eltern ausgezogen und haben ihre eigenen Zimmer vermietet. Aber das ist jetzt nicht ewig lang her. In den 90er Jahren in Saalbach oder bei uns gab es immer Vermieter, die praktisch dann ihren Platz geräumt haben für die Gäste, dass sie ein bisschen Einnahmen hatten. Und dann hat man gesagt, wir müssen schauen, dass wir im Winter einfach einen vernünftigen Lift zusammenkriegen, rauf auf den Asitz, weil da könnte man die Verbindung machen mit Saalbach. Dann haben 8 Familien, jeder für jeden gebürgt, die haben praktisch mit ihren Hab und Gut für die Asitzbahn dann praktisch ihr letztes Hemd gegeben. Und dann 1972 konnte dann losgelegt werden, die erste Sektion, das waren Doppelsessellifte und die Bergbahn war fast wieder pleite und dann ist man wiederum zu den Hausfrauen gegangen, weil durch die Sommerfrische, da haben wir gesagt, okay, im Sommer läuft es ganz gut, im Winter könnten wir auch was draus machen, wenn es uns ein paar tausender Schillinge damals, gibt es uns halt ein bisschen was und die Bevölkerung hat dann auch ihr letztes Hemd gegeben und dann wurde die zweite Hälfte und 2 Schlepplifte gemacht, die zweite Sesselbahn und in der Mulde 2 Schlepplifte und dann war schon die Verbindung mit Saalbach.
Also ihr wart einerseits Skipioniere, aber auch gastronomisch relativ früh hier oben auf dem Asitz mit dem ersten Bedienungsrestaurant.
Ja, mit der Hütte kam das so, wir hatten ja dann die Kralleralm unten Und heroben gab es drei Hütten, also die Asitzhütte, die Stöckelalm und die Forsthofalm. Und das waren halt alle Selbstbedienungshütten. Und die Betreiber, die waren halt dann überfordert. Man muss sich vorstellen, man hat da oben eine Berghütte und auf einmal kommt da eine Sesselbahn und da kommen jede Stunde 500 bis 1000 Leute hoch. Jetzt ist da Land unter. Dann hat man versucht, diese Hütte halt immer wieder zu erweitern und so einfach wie möglich mit Selbstbedienung. Wir bekamen praktisch keine Plätze mehr zur Mittagszeit für die Kinder. Und dann haben wir gesagt, okay, sie sollen runterfahren zur Galaalm über die Skiroute. Und da haben wir gesagt, das kann es doch nicht sein, dass man am Berg nicht ein vernünftiges Restaurant bauen kann mit einer guten Küche und einer netten Bedienung. Und dann haben wir begonnen, die alte Schmiede zu bauen. Und in dieser Zeit habe ich mein Hobby natürlich ein bisschen freien Lauf gelassen. Habe dann aus Schwendt, dem Wilden Kaiser, am Kaiserbachtal, da gab es eine alte Schmiede. Und dann habe ich aus Kremsbrücke in Kärnten eine alte Bauernmühle abgetragen. Dann haben wir 2001 die alte Schmiede eröffnet. Und die Tür ging nicht mehr zu und wir waren überfordert, weil einfach die Nachfrage nach ein Bedienungsrestaurant so groß war. Ich glaube, nach 5-6 Jahren gab es in Leogangs und so keine Selbstbedienung mehr. Und in Saalbach gibt es jetzt auch fast gar keine mehr, weil die haben einfach gesehen, wir sind dauernd voll und die Selbstbedienungslokale sind halt zur Mittagszeit voll und dann sind sie wieder leer. Mhm. Und vielleicht haben wir einen kleinen Beitrag geleistet, dass das so ist.
Da geht es ja auch um die Kultur der Gastronomie, dass nicht alles nur so Fast Food ist. Und einerseits sitzt man sehr urig hier, wirklich in einem Museum mit historischen Kochtöpfen, mit historischen Leuchten. Wir haben die Skier an der Decke. Und andererseits, die Musik ist modern bei euch. Also mit Stubenmusik kommt man nicht sehr weit hier.
Ja, im Asitzbräu haben wir jahrelang versucht, mit traditioneller Musik weiterzukommen. Wir haben viermal pro Woche Live-Musik. Aber so eine Brass, also so eine Blechmusik, wenn die spielt, es ist irrsinnig laut, da machen sie 2-3 Fotos, aber dann ist es einfach zu laut. Und für die Nebentische, wenn das Lokal groß ist, die hören wieder wenig oder nichts. Also unser Publikum ist sehr international geworden. Die Bergbahn hat Umfragen gemacht, also die sagen, wir brauchen gute Hütten, um Gäste herzulocken, weil angenehme Lifte hat ja mittlerweile jeder. Entscheidend sind die Skihütten.
Oh, die, oh, die, oh, die, yeah. Happy Hour, mitten in der Nacht. Sexy, alles tanzt, alles lacht. 40 Grad am Dancefloor. Hula-Paloo, sagst du in mein Ohr.
Das also ins Ohr der Angetrauten. Andreas Gabayé mit dem Flirt-Tipp auf der Alm. Im Radio, im Web oder auf der App. Alexander Tauscher mit Urlaubsgeschichten aus nah und fern. Hier in der Radioreise, heute aus den Leoganger Steinbergen. Die Region zwischen Lofa, Saalfelden und Leogang bietet Aktivurlaubern viele Möglichkeiten. Die Asitz- und Steinbergbahn, die bringt Bergfreunde in wenigen Minuten aus dem Tal auf den Gipfel. Familien, Wanderer, Biker und im Winter natürlich Skifahrer, die finden auf dem Berg der Sinne alle Möglichkeiten. Es gibt nämlich hier, wie bereits angedeutet, Bike- und Wandertrails und im Winter lockt das, wie man hier sagt, lässigste Skigebiet in den Alpen. Auch der Wanderweg mit den Tonspurinseln und auch ein Naturkino lassen Bergfreunde im Sommerhalbjahr staunen. Sepp Altenberger und die Mölltaler mit einem akustischen Gruß eben aus Leogang.
Leogang im Salzburger Land ist uns allen wohl bekannt. Und von diesem schönen Ort möchten wir niemals mehr fort.
Wir treffen uns ja auf dem Asitz. Der Asitz wird ja genannt der Berg der Sinne. Warum Berg der Sinne?
Dieses Thema Berg der Sinne, wie wir 2001 begonnen haben, hat die Bergbahn gesagt, wir müssen uns einfach im Sommer was einfallen, denn da gibt es so ein Projekt, das ist die Welt der Sinne mit Zelten und so weiter. Alle Sinne mit Barfußlaufen und alles Mögliche, so eine Hörinsel im Wald und so weiter, wo man so eine Riesentröte hatte, wo man die Ohren hingehalten hat, wo man die Vögel zwitschern hört und solche Dinge. Dann haben wir das 2 Jahre gemacht und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen das weitermachen, aber in Eigenregie. Und dann haben wir begonnen, in der Mittelstation das so ähnlich, sogar wahrscheinlich wesentlich besser mittlerweile auszubauen, mit vielen Pflanzen und so weiter, Kräutern. Und drum ist das der Sinnepark.
Sinnepark. Okay, ja. Es gehört auch eine Kneipenanlage zum Berg der Sinne, zum Asitz.
Man hat da viel gemacht, speziell für die Jugend, Kinder. Aber hier herum haben wir auch noch die Tonspuren, da sind spezielle Konzerte. Wir versuchen eigentlich, heroben einiges zu machen für Erwachsene, ein bisschen hochkarätige Veranstaltungen. Und in der Mittelstation ist dann eben dieser Speicherteich, der wunderschön ist, wo auch verschiedene Knäppmöglichkeiten und so weiter sind. Eigentlich unser Hauptzielpublikum mittlerweile ist das Downhillen. Wir haben ja den ältesten Downhill-Park von Österreich.
Eines der bedeutendsten Downhill-Resorts der Welt. Andere Attraktionen sind zum Beispiel Fliegen mit dem Flying Fox, auch das
genau,
geht hier.
Genau, mit dem Jochen Schweizer, das haben wir uns angesehen in Frankreich. Wollten den mal zur Richtung Grallerhof runter machen, das wäre überhaupt die längste Seilrutsche der Welt geworden. Wäre natürlich ganz spektakuläre Geschichte gewesen. Jetzt haben wir das praktisch in das Schwarz-Leo-Tal gebaut, diese Seilrutsche. Und dann haben wir das Naturkino, das ist ganz spektakulär. Oma Masitz, das ist eine Plattform mit tollen Liegen. Und da kann man wirklich nur die Natur beobachten. Also,
und wir sind ja hier Teil dieser Leoganger Steinberge. Ein sehr markantes, schroffes Gebirgsmassiv, teils in Tirol, teils im Salzburger Land. Und auch da gibt es ja Wanderwege zur Passauer Hütte, zur Griesenalm.
Die Leoganger Steinberge, das sind ja lauter Stockgebirge, Gebirgsstöcke mit Dolomit und Dachsteinkalk, die früher mal als Korallenriff vor Afrika entstanden sind und hier hochgedrückt wurden. Ist ein spektakulärer Gebirgszug. Diese Stöcke sind die Leoganger Steinberge, dann das Steinerne Meer in Saalfelden und dann gibt es die Lofra Steinberge daneben und dann der Wilde Kaiser. Also das sind lauter Gebirgsstöcke. Zum Spielberg, das sind die Kitzbüheler Grasberge. Das ist ein Kettengebirge, das praktisch durch den Gletscherschliff aufgeschoben wurde.
Also Leoganger Steinberge, das ist all das, was man von hier vis-à-vis
sieht. Genau, das sind diese Gebirgsstöcke. Sind natürlich zum Wandern für den geübten oder für den bergaffinen Wanderer natürlich ideal, aber sicher nicht für den Gast, der sich ein bisschen die Füße vertreten möchte oder der vielleicht 2 Stunden einmal wandern möchte oder 3, ist das relativ doch ein bisschen eine schwierigere Geschichte. Aber natürlich für die ganzen bergaffinen Kletterer ist es natürlich idealer Platz.
Der Asitz gehört nicht dazu, aber vom Asitz sieht man eben die Leoganger Steinberge.
Das ist ja, glaube ich, das Schönste in Leogang. Hat der Herrgott so gemacht, von der ärmsten Gemeinde, der Gemeinde wahrscheinlich mit einem der schönsten Ausblicke, die wir haben. Richtung Norden hat man die schroffen Berge zum Anschauen und hier die Kitzbüheler Grasberge sind natürlich prädestiniert für den Sport, weil sie einfach nicht schroff sind, weil sie bewaldet sind, weil viele Weiden oben sind und die ganze Natur in der schönsten Pracht sieht man halt bei den Kitzbüheler Grasbergen, weil bei den Steinbergen oben, da wächst natürlich nicht mehr viel, vielleicht ein paar Legführen und so weiter.
Und du hast ja das Glück, selbst zwei was zu erleben. Du bist vormittags hier oben auf dem Asitz, im Breu oder eben hier in der alten Schmiede und gehst dann runter ins Tal, siehst also jeden Tag einmal diese Berge von oben und einmal die Berge von unten, erlebst zwei verschiedene Wettergebiete auch.
Das ist sicher mein Leben eigentlich. Ich bin ja also als Bauernbub aufgewachsen. Mein Vater hat mich mit 5 Jahren auf den Trecker gesetzt. Und so bin ich halt aufgewachsen mit der Natur und so weiter. Und wenn man da in der Früh dann mit dem Motorschlitten oder mit der Pistenraupe hochfahren kann, fährt dann durch den Nebel durch. Heroben das schönste Wetter, unten noch die Nebelwand. Ist ja oft im Herbst so. Das ist schon ein eigenes Gefühl. Und man wird irgendwie süchtig. Das ist irgendwie richtig eine Sucht, dass man rauf muss auf den Berg. Ja, ich könnte noch 3, 4 so Hütten machen. Ich habe viele Lager, große Lager und würde mich freuen, wenn ich in meinem Leben dann noch das eine oder andere umsetzen dürfte.
Hier steht ja alles offen.
Wenn viele Gäste kommen, dann passt schon.
Willst du mit mir auf die Reise gehen, ins Märchenland?
Wir gehen auf die Reise in die märchenhaften Leoganger Steinberge, aber die schauen wir uns ganz entspannt an, aus der Sauna nämlich. Wie immer an dieser Stelle, auf weiter hören.
Die Welt mit den Ohren entdecken.
Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute Urlaub vor der Kulisse der Leoganger Steinberge. Große Bergseen haben die Leoganger Steinberge freilich nicht zu bieten. Dafür aber gibt es zum Beispiel ein fast schon großes Meer im Tal, ein großer See. Den findet man nämlich vor dem ikonischen Spa Atmosphere bei Grallerhof. Das puristische Bauwerk aus Glas, Holz und Sichtbeton, das fügt sich in die Landschaft perfekt ein. Auch die Materialien stammen aus Österreich, zum Teil auch aus der unmittelbaren Umgebung von Leogang. So wurde beispielsweise die Lamellendecke, die sich über das gesamte Gebäude ausdehnt, aus Lindenholz gefertigt. Marmor und Glas stammen aus dem Salzburger Land, also aus dieser Region. Und darüber sprach ich mit Rezeptionsleiterin Ilona Fussi.
Modellhalle, die wird eben geziert von einer ganz alten Glocke aus einem Zisterzienserkloster. Die hat über 300 Kilo und die hat auch schon einige Jahre am Buckel, kann man so sagen. Und die wird auch mehrmals im Jahr geläutet, und zwar immer zu Silvester, wenn quasi ein neues Jahr eingeläutet wird. Aber auch jedes Brautpaar, was eben bei uns die Hochzeit feiern, auch die werden mit der Glocke begrüßt. Und die Glocke ist direkt am Eingang zu unserer Bar, deshalb eben dann auch Glocke unsere Bar. So nennt sich das Ganze.
War das ein Bestand aus diesem Kloster oder wie kam man dazu?
Diese Glocke hat man in einem Heustadel gefunden, hier in der Nachbarschaft, und das hat man eben dann recherchiert, dass die eben aus einem Kloster gestammt ist, und dann hat man der Glocke eben diesen neuen Raum gegeben.
Kann man vielleicht eine Zeremonie wie die Pommerin in Wien quasi am Neujahrstag?
Könnte man so ummünzen auf die Pommerin in Wien, ganz genau.
Kunst zieht sich ja durchs Haus, zum einen auch ein berühmter Maler.
2012 haben wir den Nietzsche-Raum errichtet. Das ist ein Ruheraum mit Werken vom Hermann Nietzsche. Die sind alle überdimensional groß. Die sind für den einen meditativ, für den anderen sind sie inspirierend. Und diese Werke hat auch der Hausherr, der Gerhard Altenberger, ausgewählt und hat eben ausgesucht, welche Werke dann in diesem Ruheraum sind. Das ist quasi wie ein Ruheraum in einem kleinen Privatmuseum, kann man sagen.
Wie ist die Verbindung von Gerhard Altenberger zu Herrn Nietzsche?
Die haben sich vorher schon gekannt und waren eigentlich zeitlebens in Kontakt. Und der Hermann Nietzsche war dann zur Eröffnung auch da und war besonders geehrt, dass natürlich ein Ruheraum in einem Wellnessbereich, dass da auch seine Handschrift vorhanden ist.
Und andere Künstler haben ihre Spuren hinterlassen in den Suiten. Auch da gibt es Kunst in gewissen Zimmern.
Genau, also Toni Waldinger, Tai Waldinger, auch ein Künstler aus Wien, der war auch an der Gestaltung der Suiten maßgeblich beteiligt. Im ganzen Haus gibt es Bilder von ihm. Und dann gibt es noch eine heimische Künstlerin, zum Beispiel die Helene Schorn, die hat sich ganz der Bergmalerei verschrieben. Und da findet man auch einige wunderbare Werke von ihr, wo sie eben die Berge gemalt hat. Diese Werke findet man teilweise in den Zimmern, aber auch in der Hotelhalle.
Das ist das eine Künstlerische, und das Große ist ja dieses ikonische Spa, und da trägt ein iranischer Architekt eine gewisse Handschrift.
Ja genau, das ist Hadi Teherani, also er lebt in Deutschland, aber er ist gebürtig aus dem Iran, und er hat unser Spa geplant und designt. Das haben wir im Frühjahr 2023 haben wir das eröffnet. Er ist einfach gekommen, hat sich den Platz angeschaut und hatte sofort die Idee, wie dieses Spa zu sein hat, und es war ihm ganz wichtig, dass die Natur in das Gebäude geholt wird, oder wenn man sich im Gebäude befindet, dass man den wunderbaren Blick in die Natur genießen kann.
Ist es richtig, dass der Architekt zum ersten Mal ein Spa entworfen hat, dass es für ihn auch Neuland gewesen ist?
Er hatte das immer als Ziel oder als Herausforderung, einmal so etwas in einem Hotel zu bauen, und hat das dann auch sehr gerne angenommen und hat seinen Vorschlag unterbreitet, und die ganze Familie war begeistert von seiner Idee, und ja, deshalb hat er eben unser Atmosphäre gebaut.
Für den Gerhard Altenberger war das auch das Nonplusultra, entweder er, der iranische Architekt, oder niemand. Ja.
Genau, also da war sich eigentlich die ganze Familie einig, weil einfach dieser Entwurf so genial war, dass die ganze Familie eintönig gesagt hat, also wenn, dann muss es das Projekt vom Hadi Teherani sein, weil das einfach so dem Zeitgeist entspricht und sich einfach auch so gut in diese ganze Anlage hier einfügt.
Immer wieder taucht das Wort Meer auf. Das könnte man jetzt beziehen auf den großen See, Natursee, den Sie haben, zum einen, weil er ja im Nebel auch verschwimmt, aber eben auch mit Blick auf das steinerne Meer, auf die andere Gebirgsformation.
Also Saalfelden am steinernen Meer und zum Beispiel vom Ruheraum aus oder auch von der großen finnischen Sauna genießt man den Ausblick auf dieses steinerne Meer und deshalb eben auch Ruheraum Meerblick.
Und im Sommer natürlich ein See zum Baden, im Winter kommen die Eisbader zum Teil hierher.
Ja, so ist es. Also der Naturbadesee wird auch im Winter gerne genützt. Also wir haben einige Retreats, wo das Eisbaden auch praktiziert wird. Natürlich im Sommer ist er das Highlight für unsere Gäste. Ein Naturbadesee mit über 5000 Quadratmeter, rund um ein Badesteg, wo man sich eben aufhalten kann, und man genießt immer den wunderbaren Ausblick auf die Leoganger Steinberge.
Das, was Ilona Fussi gerade ansprach, konnte auch ich beobachten, als ich im Pool saß. Mutige Eisbader, die haben sich nach dem Eintauchen in diesen gefrorenen See die Sauna mehr als verdient. Hier ist Rias, Reise in Austrias Steinbergen. Rund um Leogang im Salzburger Land sind wir heute mit der Radioreise, und Alexander Tauscher am Mikrofon sagt Servus. Heiß und kalt, das bietet der Krallerhof in Leogang. Der Natursee vor dem Spa, der friert im Winter meist zu, denn selbst an milden Tagen, so habe ich es erlebt, wird es in so einem Alpental zumindest nachts oft frostig. Und weil die Sonne dieses Tal, zumindest diese Seite im Tal, im Hochwinter kaum berühren kann, hält sich auch das Eis. Direkt am Ausgang vom Spa haben die Eisbader an der Treppe eine etwa 2 Quadratmeter große Fläche freigehauen, ausreichend groß, um einmal abzutauchen. Ich sah einen jungen, sportlichen, durchtrainierten Mann, der innerhalb von 5 Sekunden die Treppe runterstieg, den Körper mit dem Kopf ein paar Sekunden unter dieses eiskalte Wasser hielt und dann gleich in den warmen Pool sprang. Dieser durchtrainierte Mann, der hatte wirklich eine gut durchblutete, richtig rote Haut und war dann richtig vorbereitet, um sich in einer der Saunen aufzuwärmen. Oswald Brenner, man nennt ihn hier Ossi, der ist einer der Saunameister, seit dem Jahr 2010 auch im Hauptberuf, aber schon seit mehr als einem halben Jahrhundert ist er ein Meister der heißen Dämpfe.
Aufguss, gleich gibt's Aufguss, weil das sein muss. Aufguss, das ist gut, der Dampf, der Körper kocht, das Blut.
Also immer wenn wir nach dem Sport in die Sauna gegangen sind, hat es geheißen, der Jüngste gehst auf und dann bist du es mal nicht und dann geht das so dahin über die ganze Zeit.
Wir sprechen gleich noch über Sauna generell. Zunächst zu dem Ort, wo wir sind, im Krallerhof, gibt es verschiedene Saunen, zum Beispiel auch die Meerblick-Sauna.
Die Meerblick-Sauna ist so gebaut, da ist auch der Ofen versenkt gebaut, dass man von überall direkt auf das steinerne Meer schauen kann. Ist aber so gebaut, dass man schon außen durch die verschiedenen Spiegelungen da Gebäude nicht hineinzieht, dass man von außen sie nicht beobachtet wird.
Man ist dann doch vorwiegend nackt, also man schaut raus, aber niemand kann da reinschauen. Dann habt ihr auch verschiedene Saunatypen, ihr habt die finnische
Sauna mit 90 Grad, mit ungefähr 10% Luftfeuchtigkeit und durch den Aufguss glaubt man zwar, es wird heißer, aber es wird nur die Luftfeuchtigkeit heißer und dadurch fängt der Körper mehr zum Schwitzen an. Das ist also der Sinn vom Aufguss. Ja. Mit den Fächern oder Handtuch, je nachdem, wer das macht, wird sozusagen die heiße Luft am Körper mit einem heftigen Schwung drauf und dadurch öffnen sich die Poren und man schwitzt mehr, als wenn man nur drinnen sitzt.
Machst du dann auch solche Zeremonien mit einem Tuch wedeln oder ähnliches?
Also wir haben 3 Saunameister, 2, die auch schon bei Wettbewerben teilgenommen haben. Ich habe auch die Ausbildung, ich mache es eher mit Fächer, zwischen 1,20 Meter und 2 Meter und fächere dadurch die Luft sogar noch intensiver als mit den Handtüchern. Ich mache schon auf Güsse nur zu bestimmten Anlässen wie Fasching, Weihnachten oder so. Da natürlich mit Verkleidung.
Kommst du da als Weihnachtsmann in die Kabine?
Ja, oder auch als Pirat oder Mama Mia, je nachdem. Dschungelbuch gehabt und je nach Gästen, wie sie drauf sind. Und Fasching ist meistens lustig.
Das Zufächern hat ja auch diesen Effekt, dass dann die heiße Luft einem ins Gesicht richtig bläst. Hat es eine gute Wirkung?
Grundsätzlich hat die Sauna positive Wirkung für die Atemwege. Durch das Schwitzen, für die Ausscheidung von Schadstoffen, bessere Durchblutung, Herz-Kreislauf-System. Was man aufpassen muss, wenn also Leute mit Blutdruck Schwierigkeiten haben, mit Blutverdünner, dass sie selbst wissen, nicht so schnell abkühlen, weil dadurch das Herz überfordert ist und dann kann es zu Schwierigkeiten kommen, sagen wir mal so.
Also auch bei erhöhtem Blutdruck vielleicht nicht unbedingt die heißeste Sauna wählen?
Eben, es wäre da gut, die Biosauna nehmen und dann nicht sofort ins kalte Wasser, sondern schön langsam abkühlen und freien und dann erst mit gemäßigten Temperaturen abkühlen unter der Dusche.
Was für Aufguss nimmst du? Muss es sehr, sehr duften oder ist es auch nach dem Motto, weniger ist mehr?
Wir haben sehr viele von Zitronenfrüchten bis zu Kräutern. Wir haben dann hauseigene Fichtennadeln, die die Wally macht und so. Alles hat ein bisschen andere Wirkung. Speziell, man sollte es ja schon riechen, aber nicht übermäßig. Und zeitweilig haben wir auch so Weidenzweige, wo sich jeder sozusagen selbst geißeln kann, wie die Finnen früher es wirklich gemacht haben.
Auf den Rücken schlagen, die Russen machen es ja auch so, ja.
Ja, genau, die haben wir so gelegentlich als Sonderaufguss. Das ist für die meisten Leute was Besonderes. Wir haben viele Gäste, speziell am Wochenende, die wollen also am Freitag einen ganz ruhigen Aufguss. Samstag sind sie dann schon akklimatisiert und dann kann man auch so Showaufgüsse machen. Das ist also wirklich.
Dann schlägst du mit dem Zweig auf den Rücken?
Nein, das machen sie selbst. Ich darf die Leute eigentlich nicht berühren in dem Sinn. Also in dem Sinn machen sie es schon selber, wenn wir sie haben.
Und erst recht nicht schlagen.
Genau. Ja, das machen sie oft selber. Sie schlagen sich oft wirklich, je nachdem, wie sie dran.
Da muss dann auch der Rücken rot aussehen?
Wirklich rot aus.
Und nach dem Schlagen dann nochmal ruhig in der Wärme sitzen oder gleich abkühlen?
Ja, dann gehen wir raus. Das geht also bis zum Ende vom Aufguss und dann ist die Abkühlung, je nachdem. Ja. nach dem Duschen also ins Tauchbecken, das hat ungefähr 8 Grad. Jetzt haben wir gerade einen See, der hat 4,7 Grad, da ist dann schon ganz lustig, wenn man reingeht.
Ich kenne das in Russland auch, diese Eisbader, Marschiki sagt man da, die dann ganz kurz untertauchen und dann haben die Gänsehaut, aber es schaut gut aus.
Wir machen das jedes Jahr Neujahr, wo wir also alle bewusst dorthin gehen, meist auch der Chef dabei. Und es ist schon kalt, aber es ist eigentlich nach der Sauna ohne weiteres auszuhalten. Ganz besonders bewundere ich dich, die ohne Sauna reingehen, aber es stärkt das Immunsystem natürlich extrem.
Denn nur die Harten kommen in den Garten. Und weitere schweißtreibende Saunaerkenntnisse hier in der Sendung, bei der man richtig ins Schwitzen kommt. In Farbe und Stereo und mit dem Echo der Leoganger Steinberge. Eine Radioreise mit Alexander Tauscher aus dem Salzburger Land. Saunameister klingt nach einem schönen Wellness-Job, aber es ist ein anstrengender, deswegen auch ein gefragter, hat mir Oswald Brenner erzählt, einer der Saunameister im Krallerhof. Und das nicht nur wegen der zahlreichen Aufgüsse, bei denen man selbst extrem ins Schwitzen kommt. Saunameister müssen die Gäste beispielsweise auch immer mit ausreichend Getränken oder auch entsprechendem Geschirr versorgen. Bei 100 Gästen in der Sauna am Nachmittag zu Stoßzeiten ist das nicht ohne. Und trotzdem liebt Ossi die Sauna, so wie auch seine Landsleute Herbert Prohaska und Pete Art es besungen hatten.
Es empfiehlt uns der Therapeut, jetzt geht's doch in Sauna heut. Wenn nach schwerer Arbeit kann man sich verkrampfen, dann wird das Immunsystem ganz sicher in die Binsen gehen. Dann nehmen wir das Saunatuch und freuen uns auf den Spa-Besuch.
Ich habe so Leistungssport betrieben im Sportzentrum in Rief und da war obligatorisch, dass man nach dem Training in die Sauna geht.
Was hast du gemacht damals?
Ich bin Radfahrer und Triathlet gewesen. Da war die Sauna eben obligatorisch und da war immer so eine Gruppe, die hat sich immer dort getroffen und von dort weg bin ich eigentlich Saunagänger.
Weil es auch die Muskeln entspannt, Sauna, ist da was dran?
Ja, sicher. Das ist mit ein Regenerierungsphase für die Muskeln, also für Sportler ist Regenerierung. Salzdampfbad ist sehr gut für die Atmung. Also wenn man Schwierigkeiten mit der Lunge hat, wirkt es wie wenn man in die Sohlestollen geht, in Kastein oder so. Und durch das Heiß-Kalt hat man natürlich ein super Immunsystem.
Und auch wenn du im Urlaub bist, verreist, wirst du oft in die Sauna gehen. Kennst du die Unterschiede zum Beispiel eben zwischen finnischer Sauna und russischer Sauna oder auch der Sauna in den baltischen Staaten?
Es waren einige Russen da und Finnen, die haben uns das erklärt. Die sind natürlich, sage ich, brutal im Vergleich zu den Österreichern. Wir sind schon gemäßigt, weil ja die Wissenschaft sagt, man muss nicht mehr so heiß fahren. Es ändert nichts, ob man jetzt mit 80 Grad oder mit 100 Grad den Körper aufheizt, weil ihm ist sowieso zu heiß, dann macht er die Poren zu, damit er nicht austrocknet, sagen wir so. Darum soll man nicht so lange in der finnischen Sauna sein. Und erst durch diesen Aufguss öffnen sich dann die Poren und dann strahlt es, rinnt es aus.
Wie lange soll man eigentlich in der Sauna bleiben, bis man es wirklich nicht mehr aushält und man sagt, oh, jetzt kann ich nicht mehr so gut atmen oder wenn ich zu sehr schwitze, wann ist der richtige Moment rauszugehen?
15 Minuten heißt es normal. Also unsere Aufgüsse sind 10 Minuten davor und 5 Minuten vorher, also ein bisschen vorwärmen. Und im alten Bereich haben wir mit Peeling dazwischen, also da haben wir 2 Sauna-Aufgüsse hintereinander. Das bewirkt das Salz zum Beispiel, dass man beim zweiten Durchgang noch mehr schwitzt, weil das Salz die Poren öffnet. Natürlich gemildert mit einem Öl, da beruhigt sie die Haut und man merkt das ja gar nichts. Dann haben wir Eukalyptus für die, die zu heiß ist, das kühlt enorm. Honig haben wir, um die Haut zu verschönern und diverse Peeling-Cremen, die also speziell bei Damen sehr beliebt sind, weil es den Duft in der Haut einschließt, wenn sie dann abkühlen und beim nächsten Mal brausen, werden die Poren wieder aufgemacht und der Duft kommt wieder.
Wenn ich mehrere Saunagänge vorhabe, soll ich da zwischen den Saunagängen unbedingt duschen oder einfach nur mich hinsetzen in einen kühleren Raum?
Ich würde den Schweiß unbedingt abduschen, dann abkühlen, dann ungefähr eine halbe Stunde rasten, damit sich der Körper erholt und dann erst wieder in die Sauna gehen. Man macht so 3 Durchgänge, wenn man privat geht normal. Dann sollte man das nur Geübte jeden Tag machen.
Die Finnen, teils auch die Russen, trinken dann anschließend ein Bier. Nach der Sauna ein kühles Bier. Was ist eigentlich da wirklich gesund?
Der Sinn ist eigentlich, die Elektrolyte wieder nachliefern, die ja der Körper durch Schwitzen verliert. Ich würde alkoholfreies Bier bevorzugen, weil es natürlich die Rauschfunktion vom Alkohol nicht hat. Aber die Russen machen das natürlich russisch, wenn man so schön sagt. Die trinken das, weil die, ich kenne auch einige von unseren Gästen, die sagen, alkoholfreies Bier ist kein Bier. Für mich ist Elektrolytgetränk, es ist auch Orangensaft oder bringt praktisch dasselbe.
Und wie ist es für dich persönlich? Du bist den ganzen Tag im Job, quasi nah an der Sauna, immer wieder rein. Du musst auch sehr luftig angezogen sein natürlich. Gehst du dann auch noch privat in die Sauna oder bist du abends schon geschafft, als würdest du den ganzen Tag in der Sauna gewesen sein?
Im Prinzip, wenn es 4-5 Tage hintereinander macht, bist du müde. Privat gehe ich wenig, weil meine Frau nicht unbedingt die Saunagängerin ist. Aber früher waren wir immer im Urlaub mal so eine Therme abschauen, was die machen.
Aber es ist halt schon ein schweißtreibender Job, also für dich.
Ein schweißtreibender Job und man ist fast immer gesund.
Dann spürst du den Effekt?
Ja, den spürt man unbedingt. Also ich kann mit kurzer Hose in Schnee, Schneeschaufeln gehen, ohne dass ich irgendein Problem habe. Ich werde einfach nicht krank.
Wenn wir in der Sauna sitzen, uns dort zu einem Trottel schwitzen, dann wird uns im Herz ganz warm. Wenn man auf uns mit uns macht, bei uns das Entschlacken tut, und außerdem ist auch für den Blutdruck gut.
Die beiden sind auch schon ganz heiß. Ja, das Saunalied und der Sauna-Ossi, der nicht mehr krank wird. Wer statt des Saunatuchs lieber den Schläger in der Hand hält, der findet rund um Leogang 27 Golf-Alpin-Anlagen. Und wer städtisches Flair oder auch Opernkultur erleben möchte, der nimmt einfach den Zug oder das Auto ins circa 80 Kilometer entfernte Salzburg. Wir fühlen uns am Meer genauso wohl wie in den Bergen. Und heute haben wir die Alpen ausgesucht, die Leoganger Steinberge als Kulisse einer Radioreise mit Alexander Tauscher. Egal von welcher Richtung man sich den Leoganger Steinbergen nähert, man kann sie nicht übersehen und schon gar nicht daran vorbeisehen. Ihre schroffen Felsen und kahlen Wände sind einfach zu markant. Vor dieser Kulisse liegt ein kleines Dorf mit Chalets aus Stein und Altholz mit der Huvisalm und einem Dorfplatz. Dazwischen wachsen Latschenkiefern, Almrosen, Heidelbeeren oder auch Himbeeren. Es ist eine Oase der Ruhe. Äußerlich gesehen ist es hier im Priestereck so, als wäre die Zeit zurückgedreht worden. Renate und Hubi Oberlader, die hatten nämlich an der Zeitmaschine gedreht und den Gästen diese Reise in die Vergangenheit ermöglicht. Mit Hubi sprach ich über die Zeit, heute und früher.
So eine Zeit kommt immer mehr, so eine Zeit. Ja, die braucht man noch heute, so eine Zeit.
Meine Frau, die Renate, und ich haben das Glück gehabt, dass wir uns schon in jungen Jahren kennenlernen durften. Mit meiner Frau haben wir schon als 20-Jährige begonnen, meinen elterlichen Betrieb, den Landwirtschaftsbetrieb, das Priesteck, gut parallel zur Landwirtschaft einen Gastronomiebetrieb aufzubauen. Angefangen hat es eigentlich nur als reiner Restaurationsbetrieb mit 2 Tischen. Jedes Jahr haben wir halt dann ein bisschen dazugebaut und es ist ganz gut gelaufen. Aber unser Wunsch war immer schon nicht nur reine Gastronomie, also wo die Gäste nur essen und dann wieder gehen, sondern wir wollten eigentlich immer schon Beherbergung. Und so sind wir dann auf die Idee gekommen, dass wir eben so ein Bergdorf bauen, einem Almdorf nachempfunden. Die Almdörfer haben in Österreich Tradition, da war das Almgebiet, die Fläche war im Gemeinschaftsbesitz, aber jeder der Mitbesitzer hatte seine eigene Almhütte, wo er dann eben die Milch verarbeitet hat. Und diese hat man meistens so in Dorfform gebaut, damit man eben nebeneinander war und damit man sich helfen konnte.
Die Anordnung dieser Häuser habt ihr so gewählt, wie es im Original sein könnte?
Genau, wir wollten es unbedingt so nachempfinden, haben auch die einzelnen Almhütten einer Almhütte weitestgehend nachempfunden, so dieses Einraumkonzept.
Auch da beim Bau am Original orientiert?
Ja, das war für uns ganz wichtig. Wir wollten, dass es möglichst gewachsen ausschaut. Und haben deshalb die ganzen 16 Hütten mit Altholz gebaut. Also wir haben 4 Jahre lang Altholz gesammelt. Teilweise haben wir alte Gebäude selber abgetragen. Teilweise haben wir von Bauern, die schon selber abgetragen haben, das Holz gekauft. Und haben mit diesem Altholz dann, das schon teilweise 200 Jahre alt ist, diese Häuser eben gebaut, diese Hütten.
Es erlebt jetzt auch so eine Renaissance dieser Almdörfer. Also man geht wieder zurück zu den Wurzeln inzwischen.
Ja, ich glaube, die Entschleunigung, so dass die Sehnsucht nach der Ruhe und nach der Stille oder gerade für 3, 4, 5 Tage einmal die Akku wieder aufzuladen, ist, glaube ich, momentan ziemlich beliebt.
Und die Stille ist ja hier gegeben, die muss ja gegeben sein. Man schaut direkt auf den Wald, also hört wirklich nur die Vögel früh zwitschern.
Bei uns ist wirklich die Stille und Ruhe gegeben. Wir haben das Glück, unsere Landwirtschaft liegt am Ende eines kleinen Güterwegs. Also hier endet die Straße, es gibt keinen Durchzugsverkehr und eben die absolute Alleinlage.
Alleinlage und trotzdem muss man auf keinen Luxus verzichten, auch auf den Farbfernseher nicht, auf WLAN. Ist immer so ein Spagat, sowas herzurichten.
Ja, jeder will zwar zurück zum Ursprung und ganz ursprünglich und natürlich, aber die liebgewonnenen Annehmlichkeiten, heiße Dusche, Sauna, sogar Hot Tub, möchte man halt nicht verzichten. Und ich glaube, die Kombination macht's aus.
Und man schaut raus, auf welche Berge schaut man hier, im Rücken und auch nach vorn?
Also wenn ich jetzt einmal Richtung Süden schaue, dann haben wir da die Kitzbüheler Schieferalpen mit dem Asitz, unserem Skigebiet. Dann im Osten ist das Steinerne Meer mit dem imposanten Hochkönig. Und direkt hinter den Chalets im Norden sind die Leoganger Steinberge mit dem 2436 Meter hohen Birnhorn. Und in Richtung Westen ist der Spielberg.
Dieses Bergdorf ist ja auch ein idealer Ausgangspunkt für Wanderungen. Wohin kann man direkt hier vom Priestereck aus laufen?
Einmal ganz kleine Runden von einer halben Stunde oder Stunde, wo man sagt, gerade vor oder nach dem Essen eine Runde oder wenn man einen Hund hat, mit dem Hund ausgehen. Eine richtig schon ein bisschen größere Wanderung mit anderthalb Stunden Aufstieg, Gesamtzeit 3 Stunden, ist zum Birnbachloch. Die ist wirklich sehr imposant. Und zwar geht es da zu dem Fuß von der Birnhorn Südwand, gehört zu den 3 höchsten Wände der Ostalpen. Ist relativ leicht machbar, also nicht technisch schwierig, aber ein bisschen Kondition sollte man haben, dauert 3 Stunden. Eine zweite sehr schöne, leichtere Wanderung ist rauf zur Riedelalm und wenn man dann noch Lust hat, zum Riedelspitz.
Du lebst ja hier schon seit vielen Jahren, bist ja groß geworden. Für dich immer noch was Besonderes, auf diese Berge zu schauen, im Sonnenlicht, im Morgenlicht, im Abendlicht?
Für meine Frau, die Renate und mich, sind die Berge wirklich ein ganz besonderer Kraftort, wo wir immer wieder neue Energien schöpfen. Und sobald wir uns irgendwie freimachen können und wenn es oft nur für 3-4 Stunden ist, schauen wir, dass wir entweder auf den Berg klettern oder auch mit dem Mountainbike in den Bergen unterwegs sind.
Ein glückliches Leben in den Bergen führen Huwi und Renate Oberlader. Nach dem Almdorf seinerzeit im Bundesland Kärnten war Huwi der Erste, der so ein Chaletdorf im Salzburger Land aufgebaut hatte. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute eine Reise in die Leoganger Steinberge. Wenn man aus Kufstein in Richtung Leogang fährt, dann erscheinen die Steinberge so etwa östlich von St. Johann in Tirol langsam im Blickfeld. Der Weg führt über Fieberbrunn und Hochfilzen. Hier könnte man dann zum Beispiel auch auf dem Skulpturenradweg, dem Tauernradweg oder auch dem Mozartradweg nach St. Johann oder auch ins Pillerseetal wandern oder auch radeln. Genauso geht es aber auch auf der Straße von Hochfilzen über Leogang bis in Richtung Saalfelden. Auf diesen Straßen ist Kurt Exenberger unterwegs, der die Leidenschaft zum Mountainbiken rund um die Kitzbüheler Alpen einfach entfacht hatte. Kurt begleitet nicht nur die Radprofis auf dem Weg zu Olympiagold, er motiviert als Trainer auch Kinder und Jugendliche einfach mal in der frischen Luft zu sporteln.
Ich war lange Zeit Nationaltrainer in Österreich von den Mountainbikern, war auch bei Olympiaden dabei und habe halt viele Sportler trainiert und trainiere sie immer noch.
Kann man ein paar Namen nennen?
Der größte Name ist sicher die Lisi Osel. Die war mal Gesamtweltcup-Siegerin im Cross-Country bei den Damen und hat einige Weltcup-Rennen gewonnen. Dann gibt es auch den Alban Lakata zum Beispiel, der ist Marathon-Weltmeister geworden. Und jetzt bin ich aber eher im Gravity-Segment unterwegs, das heißt eher die, die nur bergab fahren.
Trainer wird man ja nicht über Nacht, man muss sich halt dafür auch qualifizieren. Das heißt, du hast davor aber auch aktiv professionell Radsport betrieben?
Genau, ich habe auch professionell Radsport betrieben. Ich war mal Profi auf der Straße, aber bin dann natürlich auch Mountainbike-Rennen gefahren. Aber die Qualifikation für einen Trainer läuft natürlich eher über Ausbildungen.
Und dann hast du beschlossen, nach deiner aktiven Zeit und sicher auch parallel noch zur Trainerzeit, diese Bike-Akademie zu gründen?
Das war immer schon eine Vision von mir, als ich Skilehrer war hier in den Bergen.
Ja, Skilehrer ist man ja sowieso, ja.
Genau, das gehört fast dazu, ja, dass man mal Skilehrer ist in seiner Jugend oder im jungen Erwachsenenalter. Aber ich habe immer die Vision gehabt, ja, das muss doch mit Mountainbikes auch funktionieren, was da so alles im Skisektor läuft. Ich wollte dann doch das ganze Jahr was arbeiten und habe gesagt, das muss ich jetzt im Sommer machen. Und am Anfang wurde ich schon stark belächelt, weil doch jeder Radfahren kann. Aber jetzt haben die Leute schon herausgefunden, dass gerade das Bergabfahren natürlich sehr technisch herausfordernd ist und dass die Sicherheit deutlich erhöht, wenn man da mal einen Kurs macht.
Die Bike-Akademie ist natürlich keine Akademie wie eine Hochschule, sondern eine offene, jeder hat Zugang. Was bietest du da und vor allem, wer kommt zu dir?
Wir machen viele Kurse und Camps für Kinder, dann Einsteiger, Erwachsene, eben welche, die es bergabfahren lernen wollen, also nur bergabfahren, quasi mit dem Lift hoch und mit dem Radl runter. Auch viele E-Biker, die mit dem E-Bike relativ leicht nach oben kommen, aber beim Runterfahren Probleme haben, bis hin eben zu den Profis und Leistungssportlern.
Das heißt einerseits die, die übers ganze Jahr die Akademie besuchen, aber eben auch als Urlauber, wenn ich hierher komme, kann ich über ein, zwei Wochen bei dir mitmachen?
Wir haben da so ein Wochenprogramm, da geht es los am Montag mit einem Techniktraining, haben dann verschiedene geführte Touren, haben am Samstag auch so ein Ride and Learn, also da haben wir jeden Tag was zu tun, Touren, Techniktraining, auch für die Kinder haben wir immer Angebot und wir haben natürlich auch viele Privatguides und Trainer unterwegs. Wir versuchen immer die schönsten Touren rauszusuchen, eben die mit unseren Gästen zu fahren, von vielen Höhenmetern, super Panoramen, Trails. Wir nutzen auch die ganzen Lifte, die es in der Region gibt, als Aufstiegshilfen. Dass man mal raufkommt, macht man die ersten 1000 Höhenmeter mal mit dem Lift und radelt dann oben weiter.
Und Rad kriegt man ja problemlos rein in den Lift.
In den meisten Liften, also gibt es eigentlich fast keine mehr, die keine Räder transportieren können.
Was ist das Wichtigste, was man beim Mountainbike beachten sollte? Ist es eben dieses Bergabfahren ist schwieriger als hoch, weil das Gewicht dann mehr drückt?
Genau, vorrangig gibt es da schon ein Sicherheitsthema, wenn man sich in die Berge wagt mit dem Fahrrad, egal ob mit E-Bike oder mit Bio-Mountainbike, wie wir mittlerweile sagen. Also man muss mal schauen, dass man gut wieder runterkommt, da wo man rauffährt. Das heißt, da eine solide Bremstechnik, Kurventechnik, so Positionierung am Rad sollte passen.
Und damit wären wir wieder am Ausgangspunkt dieser Tour am Asitz über Leogang, wo man ja auch viele Mountainbiker im Sommer sieht, die da ihre Runden abwärts und heiß auch aufwärts drehen. Gerne verlängern wir den Urlaub im Salzburger Land. Wir haben da etliche Sendungen im Angebot, vom Großartal zum Beispiel bis zum Hochkaiser, von Zell am See bis in die Mozartstadt selbst. Noch viel mehr Radioreisen, die führen ins benachbarte Tirol. Einfach mal reinklicken bei uns www.radioreise.de. Hier gibt es die Podcasts und die Blogs mit vielen Bildern und Texten, zum Beispiel auch Bilder vor der Kulisse der Leoganger Steinberge. www.radioreise.de und überall da, wo man in den Alpen gute Podcasts findet. In diesem Sinne, goodbye, au revoir, ciao, adios, sayang, vista, dosvidanya und tobobochanya, chadet, totsiens, haida, farewell, hyvasti, antio, ayowomba, gülügül, dovejienje, ilakwa und shalom und natürlich servus.
Ich bin der Sepp Altenberger, ich verabschiede mich aus Leogang, einer der schönsten Destinationen, nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer. Im Winter ein ideales Gebiet zum Skifahren und im Sommer haben wir einen der größten Bikeparks in Europa. Also kommt's her, würde uns sehr freuen. Ihr werdet staunen, was in Leogang alles geboten wird.
Ilona Fussi sendet liebe Grüße aus Leogang und vielleicht sieht man sich ja bei uns hier im Grallerhof.
Aus Waldbrenner und ich wünsche euch noch viel Spaß in der Sauna und gut Schwitz.
Ob schwitzend oder frierend, am besten wohltemperiert auf dieser schönen Welle hier. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
Das war die Radioreise mit Alexander Tauscher. Alle Podcasts und Blogs auf radioreise.de.